Nachricht am Montag. Heute wollen wir hören, Patrick Bahr.
Mitglied des BSW und ihr unterstützt sofort Dr. Bahr.
Und nun das Dossier.
Der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Michael Martens, fragt den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
And a short question to the President of Ukraine, Zelensky. You have touched it partly already, but can you tell us Europeans, what can we concretely do to help you to kill more Russians? More Russian soldiers, of course.
Haben wir es mal im Original gehört. Was können wir Europäer tun, um mehr Russen zu töten?
Das Dossier.
Es befasste sich auch Ivan Rodionow.
Die serbische Dolmetscherin scheint an dieser Stelle zu stolpern. Aber sie hat sich nicht verhört. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, dann sind wir uns schon mal begegnet, Herr Martens. Und zwar unter folgenden Umständen. Es war im September 2014. Ich wurde als ein russischer Journalist zu einer Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen nach Skopje, Mazedonien, um die russische Perspektive auf den Konflikt in der Ukraine, der damals gerade 6 Monate alt war, darzulegen. Heute kaum vorstellbar, aber es waren halt Zeiten. Und neben mir auf dem Podium saßen unter anderem der deutsche Chef der Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, und ukrainische Journalisten vom Online-Sender Hromadske TV. Ich war damals so naiv, dass ich im Glauben, dass der Konflikt schon ohnehin zu lange dauert, ganze 6 Monate, meinen Vortrag ausgesprochen versöhnlich gehalten habe.
Das ist ja vielleicht das Problem, waren wir nicht immer alle zu versöhnlich. Patrick Bahr, ist es nicht mehr eine bittere Abrechnung mit dem Kollegen? Bevor dorthin, wollen wir es uns noch einmal einen Moment schön machen. Patrick Bahr als Schallplattenunterhalter in meiner Sendung, in meinem Interview mit ihm auf Radio Marabu.
Hallo, hier ist Patrick Bahr und ich grüße die Hörer von Radio Maracuin, A Kind of Magic.
It's a kind of magic. It's a kind of magic.
Too old to rock and roll, too young to die. Also das war die Punkzeit in Ende der 70er Jahre und erinnere ich mich an eine Frauenband, Hansa Plast, und die hat einen Song gemacht, Hau ab, du stinkst. Ja, Fehlfarben reicht mir auch ins Studium, in diese Zeit, Anfang der 80er Jahre. Und da kam ja die CDU über mit Sprüchen wie Leistung muss sich wieder lohnen, Helmut Kohl, ja und so. Und wir, ne, also das war so, waren so die Ansagen, um wieder mehr Leistungsgerechtigkeit zu schaffen. Diese Rechtfertigungssprüche, die ja dazu dienten, dass die Reichen noch reicher wurden und die Armen noch ärmer. Und da gibt es ein karikierendes Lied von Fehlfarben, Geschichte wird gemacht. Der nächste Titel, Leonard Cohen und First We Take Manhattan.
First we take Manhattan. Then we take Berlin.
Barbs Kommentar.
Erstens die Suggestivfrage. Michael Martens hat eine Suggestivfrage gestellt. Dies ist eine Frage, die bereits die Antwort transportiert. Seine Suggestivfrage sagt deshalb mehr über Michael Martens Haltung aus als über den Adressaten. Michael Martens macht keinen Hehl daraus, dass er mehr russische Soldaten tot sehen will. Demgegenüber erklärte der serbische Präsident Vučić, was das Töten betrifft, hoffe ich, dass das Töten aufhört. Der Vergleich zeigt den Unterschied in der Haltung zwischen Menschlichkeit und Verkommenheit. Journalistisch steht diese Suggestivfrage für schlechtes Handwerk und Zerfall der journalistischen Ethik. Zweitens, der Rollenwechsel. Michael Martens fällt aus der Rolle als Journalist und wird zum Aktivisten. Für gute Journalisten gilt nämlich der Satz des früheren Tagesthemen-Moderators Hajo Friedrichs: Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache. Michael Martens macht sich gemein mit einer Sache, nämlich mit dem Handwerk des Tötens. Dies zeigt, er ist kein Beobachter, der nüchtern auf diesen Krieg blickt. Nebenbei weiß Michael Martens offenbar nicht, was Krieg heißt. Er ist in meinen Augen ein Schreibtischtäter, der noch nie gesehen hat, wie es zugeht in einem Krieg. Dann wird man nämlich ganz vorsichtig mit solchen Dingen. Wenn Gehirn an der Decke klebt und Fliegen darauf sitzen und darunter die Leichen liegen, dann will man nur noch, dass solche Dinge endlich aufhören. Aber Michael Martens will das Gegenteil. Er will, dass Russen getötet werden. Die Mainstream-Presse ist offenbar im Blutrausch. Solche Journalisten, so meine ich, könnten auch beim Völkischen Beobachter Verwendung finden. Drittens, im Propagandakrieg. Michael Martens verteidigte später seine Formulierung auf der Plattform X ausdrücklich. Außerhalb der Barbie-Welt werden Kriege nun einmal so geführt. Er macht sich selbst damit zur Kriegspartei. Er führt sich auf wie ein Angehöriger einer Propagandakompanie in der Wehrmacht. Deren Auftrag war die Förderung von Kriegstüchtigkeit und die Mobilisierung im Propagandakrieg. Damit wird Martens vom Beobachter zum Kriegsteilnehmer, zum Kombattanten. Denn der Krieg in der Ukraine findet auf drei Ebenen statt. Da ist erstens die militärische Auseinandersetzung an der Front. Zweitens der weltweite Wirtschaftskrieg, überwiegend geführt, beispielsweise mit Sanktionen. Und drittens der Propagandakrieg. Cognitive Warfare im NATO-Jargon, der die Gehirnwäsche der eigenen Bevölkerung zum Ziel hat. In diesem Propagandakrieg ergreift Martens Partei. Viertens. Russenhass. In meinen Augen stellt sich Michael Martens in die unselige deutsche Tradition des Russenhasses. Russenhass ist aber eine Form des Rassismus. Diese Russophobie erlebte im vergangenen Jahrhundert ihren Höhepunkt im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, aber auch im Kalten Krieg. Martens zeigt hier, dass er aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts nichts gelernt hat. Ich bin gegen Sippenhaft, aber er steht damit in der Tradition seines Großvaters Hans Hermann Martens, Mitglied der NSDAP, der als Offizier im Wehrmachtsführungsstab arbeitete und Militärrichter war. 1945 hat er weitergearbeitet als Anwalt. Verbunden mit diesem Russenhass ist eine Schuldumkehr. Die eigene Verantwortung kann endlich ausgeblendet, den Russen die alleinige Verantwortung für den Krieg in der Ukraine zugeschoben werden. Genau dies ist aber bei näherem Hinsehen falsch und unterschlägt die Mitverantwortung der NATO. Fünftens. Verstoß gegen das Grundgesetz. In der Frage von Michael Martens und ihrer Suggestion sehe ich einen Verstoß gegen das deutsche Grundgesetz. Dort heißt es in Artikel 26, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Martens Äußerung ist meines Erachtens geeignet, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören. Hier handelt es sich in meinen Augen um Menschenverachtung und Volksverhetzung im journalistischen Gewand. Nirgendwo im Grundgesetz steht, dass wir Militärhilfe für die Ukraine leisten müssen. Zur Wahrung des Friedens, heißt es in Artikel 24, kann sich der Bund einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Es geht um die Wahrung des Friedens, nicht um die Verlängerung eines Krieges. Sechstens, rechtliche Folgenlosigkeit. Dass sich kein Staatsanwalt rührt, zeigt, dass Staatsanwaltschaften auch nur weisungsgebundene Behörden sind und dass Deutschland heute wieder furchtbare Juristen hat, wie es der Dichter Rolf Hochhuth einmal über den ehemaligen Marinerichter und späteren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Filbinger, geschrieben hat, der nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 noch Todesurteile gefällt hat. Heute, so denke ich, sind weder Journalisten noch Juristen mehrheitlich willens und in der Lage, die grundgesetzliche Ordnung zu verteidigen. In beiden Berufsgruppen gibt es kaum noch Verfassungspatrioten. Auch dies zeigt, wie tief Deutschland inzwischen gesunken ist. Vor allem aber zeigt es das Versagen der Intellektuellen, die sich zu Handlangern der Kriegstreiber machen. Siebtens, das Schweigen der Propagandapresse. Dröhnendes Schweigen in fast allen Organen der Mainstream-Presse. Kein Aufschrei. Doch hier gilt der Satz, wer schweigt, stimmt zu. Dies zeigt, die gesamte Mainstream-Presse hat sich der NATO-Propaganda unterworfen. Sie hat den Weg von der Aufklärung zur Propaganda beschritten. Würden wir über funktionierende Medien verfügen, dann müssten wir nicht über Kriegstüchtigkeit reden. Die Presse ist zum willigen Vollstrecker der Machteliten geworden. Machen Sie mal die Gegenprobe. Gegen mich ist eine Denunziationskampagne losgetreten worden, weil ich im Kriegsgebiet auf der russischen Seite recherchiert und über die Referenden im Herbst 2022 berichtet habe. Ich hätte die russische Besatzung legitimiert. Deshalb wurden mir zwei Lehraufträge an der Uni Kiel und an der privaten Hochschule für Kommunikation und Wirtschaft in Berlin gekündigt. Dies zeigt die ganze Verlogenheit und Doppelmoral der Mainstream-Medien. Die Presse selbst ist zum Kriegstreiber geworden. Das bellizistische und antidemokratische Denken beginnt nicht bei geistig Minderbemittelten, sondern in Redaktionen und in Akademien. Achtens, die Stellungnahme der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die FAZ hat 4 Tage für eine Stellungnahme gebraucht. Das Blatt lässt von der Unternehmenskommunikation erklären, es habe sich um eine missverständlich formulierte Frage gehandelt. Chefredakteur und Herausgeber erklären sich nicht. Es sei nicht die redaktionelle Linie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass möglichst viele russische Soldaten getötet werden sollen. Dazu möchte ich sagen, die Frage war keineswegs missverständlich. Auch sähe eine Rüge anders aus. Schließlich hat die Redaktion den Artikel ins Blatt gehoben, ohne die Frage zu streichen. Dies nennt man konkludentes Einverständnis. Das wirft ein Licht auf das redaktionelle Meinungsklima der FAZ. Auch hier sage ich, wer schweigt, stimmt zu. Die Stellungnahme der FAZ ist eine Unverschämtheit und zeigt, wie tief das Blatt inzwischen gesunken ist. Die FAZ ist zum publizistischen Agenten der NATO geworden. Neuntens, historische Amnesie. Das alles wiegt umso schwerer vor dem Hintergrund der deutsch-russischen Geschichte. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941 bis 1945 war eben kein Krieg wie jeder andere. Es war ein Vernichtungs- und Versklavungskrieg, bei dem etwa 27 Millionen Sowjetmenschen getötet wurden. Noch heute gibt es in Russland und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion kaum eine Familie, die nicht Opfer in diesem Krieg zu beklagen hätte. Das hat Martens wohl vergessen. Ich vermute, es hat ihn auch nicht interessiert. Unterschlagen wird im medialen Mainstream auch, dass die Osterweiterung der NATO entgegen anderslautender Zusagen, die Hochrüstung der Ukraine, die 12 Stationen der CIA in der Ostukraine, die Ablehnung der russischen Verhandlungsangebote im Januar 2022 den russischen Einmarsch erst provoziert hatten. Es war der Westen, der das bereits ausgehandelte Friedensabkommen von Istanbul im Frühjahr 2022 boykottiert hat, der die Tür, die beim Treffen der Präsidenten Trump und Putin in Anchorage im August 2025 geöffnet wurde, wieder zugeschlagen hat, der das russische Angebot eines Nichtangriffspaktes mit der NATO nicht angenommen hat. Russland schwächen, das ist die von langer Hand geplante Strategie der USA, nachzulesen zum Beispiel in den Papieren der Rand Corporation, einer wichtigen Denkfabrik. So macht man das in den Propagandamedien, Lügen durch Weglassen. Das rechtfertigt natürlich nichts. Aber der Krieg in der Ukraine ist alles andere als ein unprovozierter Angriffskrieg. Das Feige und Zynische an der Haltung von Martens ist, er will, dass junge Ukrainer ins Schlachthaus geführt werden, statt selber an die Front zu gehen. Russen töten, das ist auch eine Metapher für alles, was gerade in Europa und dem kollektiven Westen schiefläuft. Eine perverse Vision von der Vorherrschaft des Westens durch die Unterwerfung Russlands. Aber die Geschichte zeigt, dass diejenigen, die zum Töten von Russen aufrufen, schnell merken, dass Russland sich zur Wehr setzt und dann jene tötet, die Russland existenziell bedrohen. Zehntens. Reaktionen in Russland. Die Äußerung des FAZ-Korrespondenten Michael Martens hat auch Wirkung auf die öffentliche Meinung in Russland. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, stellte Martens in die Tradition des deutschen Faschismus. Der Vorfall zeige die Kontinuität der braunen Ideologie, die in Teilen der deutschen Medienlandschaft fortbestehe. Dem Westen warf sie klinische Russophobie vor. Martens Formulierung, wie man dabei helfen könne, Russen zu töten, sei kein handwerklicher Fehler, sondern der Slogan der sogenannten weltweiten Elite. In Russland stärken solche Bemerkungen jene Kräfte, die, anders als Präsident Putin, im Ukraine-Krieg und im Krieg mit der NATO schneller und härter eskalieren wollen, die einer härteren Reaktion gegen die Ukraine das Wort reden, wie sie ja gerade schon stattfindet. Als Reaktion auf die 40-tägigen Drohnenangriffe auf das russische Hinterland haben russische Luftangriffe die ukrainischen Häfen lahmgelegt und das Land zu einem wirtschaftlich nicht mehr lebensfähigen Binnenland gemacht. Schon heute ist die Ukraine ein gescheiterter Staat, der seine eigenen Bürger mit Zwangsrekrutierungen an die Front treiben muss. Leute wie Martens scheinen nun wirklich den Stellvertreterkrieg zwischen NATO und Russland bis zum letzten Ukrainer führen zu wollen. All das wird das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland, das schon jetzt für viele Jahrzehnte irreparabel beschädigt ist, weiter belasten. Dies ist nicht hilfreich für eine Industrienation im Niedergang wie Deutschland, weil wir ohne die preisgünstige russische Energie nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können. Man hat den Eindruck, Leute wie Martens seien geprägt von einem Todestrieb, ihr Land und sich selbst dem Untergang preiszugeben. Für Leute wie Martens und ihre Kriegstreiberei könnte Deutschland noch einen hohen Preis bezahlen. Elftens. Ein Weckruf an die Leser. Die Leser dürfen sich klar machen, dass Propagandamedien wie die FAZ zu den schlimmsten Kriegstreibern zählen. Ihr Ziel ist offenbar, 85 Millionen Menschen in einen neuen Krieg mit Russland hineinzuführen. Vielleicht sollten sie überlegen, einmal ihre Informationsdiät zu überprüfen. Man isst ja auch keine verdorbenen Lebensmittel, sondern wirft sie weg. Da wäre es vielleicht zu überlegen, ob man Kriegstreibermedien nicht abbestellt und sich bei seriösen Publikationen informiert. Den Nutzern sage ich, verantwortlich für das Unheil sind nicht nur die, die es anrichten, sondern auch jene, die es nicht verhindern wollen. Und Herrn Martens sage ich, wenn Sie dazu aufrufen, Russen zu töten, dann gehen Sie selber an die Ostfront.
Naja, Putin wird ja dämonisiert vom Westen, er wird hingestellt von Biden, als man in Polen damals, ja mit diesem Mann kann man doch gar nicht verhandeln und er wird dämonisiert und da hatte ich die Idee, spielen wir doch mal von den Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year.
Also ich habe eben diese sowjetische Sammelplatten, die frühe Phase von Rolling Stones abdecken. Und was ich so im Original habe, das ist schon die mittlere und spätere Phase. Angefangen mit Some Girls aus dem Jahr 1978 auf CD und dann eben über Dirty Work. Die Eröffnungsbrille von der zweiten Seite, Willie Nagley. Finde ich großartig.
Und so blenden wir noch einmal an den Anfang zurück. Ivan Rodionows Erinnerungen an wahrscheinlich Michael Martens.
Er sagt, bevor er die eigentliche Frage stellt, so sinngemäß: Ich möchte meine Frage nicht an Ivan Rodionow richten, weil er kein Journalist ist, sondern ein russischer Propagandist.
Was sind das für Bühnen, auf denen man solchen Unsinn sagen kann?
In der Pause kommt der Fragesteller auf mich zu und sagt: Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Seien Sie mir nicht böse, es war nichts Persönliches. Es sind halt so, es sind die Spielregeln. Und unter uns gesagt, ich beschäftige mich schon lange genug mit der Region, um zu wissen, dass die Krim natürlich zu Russland gehört. Und es sei jedem, der etwas Ahnung von der Geschichte dieser Region hat, auch völlig klar. Nur verstehen Sie mich, bitte, ich kann das so in dieser Deutlichkeit in meiner Zeitung nicht schreiben.
Ist es möglich, weniger Journalist zu sein?
Den Namen meines Gesprächspartners habe ich damals vergessen, aber es gab ja nur einen Korrespondenten der Frankfurter Allgemeine für Südosteuropa mit Sitz in Istanbul zu dieser Zeit. Und dieser hieß nämlich Michael Martens.
Ich kann ja nur sagen, unsere Jungs in Auschwitz, die den Hahn aufgedreht haben, die konnten nicht wissen, ob 100 Kilometer weiter östlich Ähnliches auf russischer Seite ist. Die konnten auch einfach nicht googeln oder die KI befragen. Und wenn sie Bauchschmerzen hatten, nicht einfach zum Vorgesetzten um Versetzung bitten, das soll wohl gegangen sein, aber den falschen Moment getroffen, kann das schnell auch Ostfront bedeutet haben und den sicheren Tod. Worauf will ich hinaus? Auf eine Abwägung des möglichen Ausmaßes der verbrecherischen Qualität. Jeder muss hier für sich denken. Patrick Bar habe ich noch mal.
Ich bin Ivan Rodionow von Infrarot Medien und ihr hört Radio Marabout.
Und zum Schluss verleitete meine Studiowand Patrick Barb noch zu einem Fehler.
Ja, am Ende noch was Versöhnliches und inspiriert durch die Studiowand. Da hängt ein Cover von Marlene Dietrich, singt Alt-Berliner Lieder. Und da denkt man natürlich an ihren großen Song, Kann denn Liebe Sünde sein?
Den Marlene Dietrich aber niemals aufgenommen hat. Es war von Zara Leander 1938 für den Film La Habanera.
Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Ach, kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Ach, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wär, so wär's mir egal, lieber will ich sündige Mal als ohne Liebe sein. Jede kleine Spieße macht das Leben mir zu Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass ihn niemand glücklich sehen kann. Sagt er dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Dann frag ich voll Bescheidenheit, mit lächelndem Gesicht. Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal, lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein.
Thank you.
verlassen, was aus Liebe geschah. Musst du mir schon verzeihen. Dazu bist du ja da. Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal. Liebe will ich sündige mal. Alles ohne Liebe sein.
Wenn ich so in der Nacht meine Sendung zusammenbaue, dann ist das ein bisschen so, als würde ich mit Ihnen und mit euch reden.
Also bei mir ist es eher so, als würde ich mit mir selbst reden.
Und manches Mal verliert man sich da ein bisschen im Wetter und macht etwas mehr, als man ursprünglich geplant hatte. Drum könnte die Sendung ein bisschen länger werden. Grüße Sie und grüße euch.
Da ist sie wieder, die kleine Audiodatei, seit über 5 Jahren jeden Tag. Kein Sonntag, kein Urlaub, kein krank. Klar, die faschistische Reaktion macht ja auch nicht krank. Meldet sich nicht früh, ich kann heute keine Menschen töten, keinen Krieg führen, denn ich habe Schnupfen. Aber die Technik riss mich raus gestern. Eine Zäsur. Dennoch Dank an den, vom Dialekt vermute ich, rot-chinesischen Kollegen der Telekom, der in einem waghalsigen Reset die Systeme wieder zum Laufen brachte. Und so habe ich heute eine Meldung, die mir gestern am Herzen lag. 37 Tote nach Angriff auf Kiew. Zelensky spricht von Fahrlässigkeit, da Munition in einem Wohngebiet gelagert wurde. Ermittlungen werden eingeleitet. Wer sie hört, die kleine Audiodatei, weiß bereits seit Frühjahr 2022, seit Mariupol, dass die Ukrainer ihr Militär in zivile Gegenden verbringen. Zivilbevölkerung als Schutzschilde. Nach Leichenbergen später nun auch die ARD. Respekt. Zeige, dass sie ihren Arm nicht hochreißen. Jeden Abend am 31. August 2026 gesagt, an dem Montag in der kleinen Audiodatei.
Wir warnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
What can we concretely do to help you to kill more Russians? More Russian soldiers, of course.
Springers Welt, Finnlands Präsident Stubb sieht für einen Angriff Russlands weder Belege noch Fakten. Benjamin Netanyahu verurteilt die Siedlergewalt im Westjordanland. Polens Ministerpräsident Donald Tusk meint, die kommenden Monate werden für die Ukraine kritisch, und die polnische Europaabgeordnete Jaworzyńska-Hernik, Zitat, hören wir auf, uns von der Ukraine ausnutzen zu lassen, Anlass, die ukrainische Verherrlichung von Nazi-Kollaborateuren. Zum 25. Jahrestag 9-11 weilt Donald Trump nicht in New York, berichtet der ORF. Neue Angriffe der USA auf Iran, Ölpreise steigen.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
ARD-Sommerinterview Friedrich Merz.
Deutschland schreckt ab.
Und Hamburg meldet eine neue Eisenbahnbrücke. Das in einem der wärmsten Sommer seit Aufzeichnungen, nicht der Yetis des deutschen Wetterdienstes. Keine Wolken, auch Gewitter, im Norden unruhiger.
Marcello, ich sage ein. Dankeschön.
Europe's Alternative Music.
Radio Marabu.